HR Info. Die Reportage.
Rund 70 Jahre ist es her, dass der Zweite Weltkrieg endete. In Europa im Mai 1945, im fernen Osten dagegen erst im August darauf, nämlich erst nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, gab sich Japan geschlagen. Der Krieg war auch in Asien verlustreich und nicht weniger grausam als der in Europa. Auch 70 Jahre nach der Kapitulation Japans sind der Überfall auf Pearl Harbor, der Bau der Todeseisenbahn zwischen Thailand und Birma und die japanischen Kamikaze-Flieger wieder ein Thema. Und die Beziehungen der asiatischen Länder untereinander sind immer noch geprägt von den Ereignissen im Krieg und zur Zeit der Besatzung. Hören Sie dazu nun ein gemeinsames Feature der ARD-Hörfunkkorrespondenten in Asien und den USA. Für die USA berichten Nicole Markwald und Martin Ganselmeier, für Asien Jürgen Hanefeld, Ruth Kirchner, Markus Rimmele und Udo Schmidt.
Die Friedensglocke von Hiroshima. Sie läutet bei offiziellen Feierlichkeiten zum Gedenken an die Opfer der ersten Atombombe im August 1945. Im Friedenspark kann jeder sie anschlagen, der an die Toten und Verwundeten erinnern will. Mit dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ging der Krieg im pazifischen Raum nach fast 4 Jahren zu Ende.
Dezember 1941. Ein strahlender Sonntagmorgen in Pearl Harbor auf der hawaiianischen Insel Oahu. Hier hat die US Navy ihren Hauptstützpunkt im Pazifik. Was die Matrosen und Soldaten auf den Schiffen der Pazifikflotte und in den Kasernen der Armee nicht wissen: Tage zuvor machte sich eine japanische Flotte aus 6 großen Flugzeugträgern, 2 Schlachtschiffen, 3 Kreuzern und 11 Zerstörern auf den Weg Richtung Pearl Harbor. Sie versammelte sich unter strikter Funksperre und blieb unbemerkt. Als am Horizont japanische Kampfbomber auftauchen, überraschen sie die Amerikaner komplett. Um 7.55 Uhr Ortszeit fallen die ersten Bomben. Die Japaner attackieren US-Schiffe und Flugplätze im Hafen und auf der Insel. In 2 Wellen greifen 350 japanische Flugzeuge Pearl Harbor an. Der Funkspruch "Luftangriff auf Pearl Harbor, das ist keine Übung" erreicht Amerika wenige Minuten später. Herb Weatherwax, geboren in Honolulu, ist damals 24 Jahre alt und Telefonist bei der Hawaii Army National Guard. Er hat an dem Wochenende Ausgang.
It was a bright morning, it was a nice morning.
Es war ein schöner Morgen und ich sah Rauchwolken am Horizont. Im Radio kam die Durchsage, dass alle Militärangehörigen sofort zu ihrem Stützpunkt zurückkehren sollen und dass die Japaner Pearl Harbor angegriffen haben. Wir waren alle schockiert.
Die USS Arizona wird in einer Munitionskammer getroffen und explodiert. Allein dabei sterben 1177 Menschen. Wer sich vom Schiff retten kann, fällt in brennendes Wasser.
In nicht einmal 2 Stunden versenken die japanischen Kampfflugzeuge 5 Schlachtschiffe. 3 weitere werden schwer getroffen und 188 Flugzeuge vernichtet. Rund 2400 Menschen sterben bei diesem Angriff. Am Tag darauf wendet sich US-Präsident Franklin D. Roosevelt an sein Volk und spricht vom Tag der Schande, an dem Japan urplötzlich und vorsätzlich die USA angegriffen habe.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
2 Jahre nach seinem Beginn hat der Zweite Weltkrieg die USA erreicht. Roosevelt erhält vom Kongress die Erlaubnis, Japan den Krieg zu erklären. In den Monaten davor haben sich die Beziehungen der beiden Länder immer weiter verschlechtert. Die japanische Expansionspolitik bedroht wirtschaftliche Interessen der Amerikaner. Erst im Juli 1941 hat die US-Regierung ein Handelsembargo verhängt. Die Ölvorräte Japans reichen da gerade noch für 1 Jahr.
Die Spannungen zwischen Japan und den westlichen Ländern reichen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Japans Ziel ist es, genauso stark zu werden wie die europäischen Länder und die USA. Im Zeitalter des Kolonialismus wollen die Japaner nicht zurückstehen. Nach dem Ersten Weltkrieg haben sie bereits Okinawa, Taiwan, Korea und die ehemals deutschen Kolonien in China und dem Pazifik unter ihre Kontrolle gebracht.
Geblendet von ihren schnellen Erfolgen fühlen sich die Japaner als Herrenmenschen in Asien, wie die Deutschen in Europa. Und sie wollen nicht nur ein Stück von China, sie wollen alles. Jahrzehntelang haben Japan und Russland um Einfluss in der Mandschurei gerungen. Die Japaner setzen sich schließlich durch und machen 1932 Changchung zur Hauptstadt von Mandschukuo. Das extrem schwierige Verhältnis zwischen Japan und China herrscht bis heute. Und es beruht nicht nur auf den Ereignissen von Mandschukuo. Ende Dezember 1937 nehmen japanische Truppen die Stadt Nanjing ein, Hauptstadt der Chinesischen Republik und damit Herz des Landes. Die Japaner sind von Shanghai aus an der Küste gegen Nanjing marschiert, wie der Shanghaier Historiker Su Jiliang schildert.
Am 13. August hatte Japan mit dem Angriff auf Shanghai begonnen. Die Schlacht war zäh. Die Japaner hatten Verluste von 40.000 bis 50.000 Soldaten. Erst im November nahmen sie Shanghai ein. Die Truppen waren sehr entmutigt. Ihr natürliches nächstes Ziel war dann Chinas Hauptstadt.
Was nun folgt, geht weit über die bloße Besetzung einer feindlichen Stadt hinaus. Chinesische Soldaten, die in japanische Hände gefallen sind, werden systematisch ermordet. Zehntausende werden getötet, ihre Leichen in den Yangtze geworfen. Die japanischen Soldaten überziehen die ganze Stadt mit einer wahren Gewaltorgie, die 6 Wochen anhält. Chinesische Zivilisten sind extremer Grausamkeit ausgeliefert.
Bis heute heulen in Nanjing jedes Jahr am 13. Dezember um 10 Uhr die Sirenen. Sie markieren den Beginn des Massakers im Jahr 1937.
Mitten im Zweiten Weltkrieg erreicht das japanische Kaiserreich 1942 seine größte Ausdehnung. Birma, Malaya und Indonesien gehören inzwischen dazu, Indochina und die Philippinen. Außerdem zahlreiche kleine Pazifikinseln, die vor allem von strategischer Bedeutung sind. Taiwan, Korea und wesentliche Teile Chinas hat Japan schon vorher besetzt. Im Süden verläuft die Front nun quer durch Papua-Neuguinea. Es ist nur noch ein Katzensprung nach Australien. Weltmacht Japan. Dabei steht das Riesenreich längst auf tönernen Füßen, sagt Sven Sahler, Professor für moderne japanische Geschichte in Tokio.
Militärhistoriker sprechen bei der japanischen Expansion im Zweiten Weltkrieg von einer typischen Überdehnung. Japan war einfach nicht imstande, so weit auseinanderliegende Territorien zu kontrollieren.
Wenige Jahre zuvor wurden die Japaner noch als Befreier vom Kolonialismus gefeiert, denn fast ganz Südostasien war, zum Teil seit Jahrhunderten, von Briten, Holländern, Franzosen und Amerikanern regiert. Die brutale Kolonialherrschaft der Europäer und Amerikaner ließ etliche lokale Befreiungsbewegungen hoffen, Japan werde sie in die Unabhängigkeit führen.
Dass die Entkolonialisierung Asiens von Asien ausgehen sollte und Japan da eine Führungsrolle übernehmen konnte, das leuchtete ein. Das leuchtete auch sehr vielen aufstrebenden Politikern in Asien ein. Aber die Japaner haben es nicht klug gespielt, weil sie sich als eben solche Unterdrücker entpuppten, wie es die europäischen Kolonialherren gewesen waren.
Sagt der Historiker Florian Kulmas, langjähriger Direktor des Deutschen Instituts für Japanstudien, und sein japanischer Kollege Hirofumi Hayashi ergänzt:
Die Ideologie der Wohlstandssphäre bedeutet ja nicht etwa die Gleichberechtigung der asiatischen Länder. Es war eine Pyramide. Oben Japan, dann Korea und China und darunter die Südostasiaten. Ganz Asien östlich von Indien sollte unter japanischer Führung stehen.
Aber dieser Führungsanspruch ist nur schwer aufrechtzuerhalten. Inzwischen leidet das Kaiserreich immer stärker unter dem Handelsembargo der USA von 1940. Die Rohstoffe aus den besetzten Ex-Kolonien, Öl aus Indonesien, Gummi aus Malaya, reichen bei weitem nicht aus, um den Krieg fortzuführen. Schon im Mai 1942 beginnt das Blatt sich zu wenden und die japanischen Truppen müssen zum ersten Mal einen erheblichen Dämpfer einstecken. Sie wollen Australien von der Versorgung durch die USA abschneiden. Aber der Nachrichtendienst der USA kann die Kommunikation abfangen und so den geplanten Angriff auf Port Moresby, die Hauptstadt von Papua-Neuguinea, vorhersagen. Die Schlacht im Korallenmeer ist für die Pazifikstreitkräfte der USA und ihre australischen Verbündeten ein wichtiger Erfolg. Sie schwächt die japanischen Streitkräfte. Über 3.500 Soldaten kommen dabei ums Leben. Im Juni bringt dann die Schlacht um die Midway-Inseln auf halbem Weg zwischen Japan und der Westküste der USA die Wende im Pazifikkrieg.
Nach diesen beiden Schlachten haben die Japaner ihre Seehoheit eingebüßt. Der Nachschub über das Meer ist unterbrochen. Die Versorgung der Truppen in Birma muss anders sichergestellt werden. Japans Generäle fassen einen Plan, der für Zehntausende Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter tödlich werden soll. Im Juli 1942 beginnt der Bau einer Eisenbahn von Thailand nach Birma, das heutige Myanmar, eine über 400 Kilometer lange Strecke, die zu Recht den Namen Death Railway, Todeseisenbahn, bekommt. Mehr als 60.000 Kriegsgefangene schuften im feuchten Tropenklima mitten im Dschungel, vor allem Briten und Australier, die beim Kampf um Singapur gefangen genommen wurden. Zusammen mit 180.000 asiatischen Zwangsarbeitern trotzen sie dem Regenwald eine Trasse ab, auf der in großer Eile Schienen verlegt werden. Sie kämpfen mit heftigen Regenfällen, Schlamm und Moskitos. Zum Alltag gehören Schläge, Folter, regelmäßige Strafen, erinnert sich der 93-jährige Alistair Urquhart.
Ich bin geschlagen worden, eine Nacht und einen Tag lang. Dann haben sie mich in ein dunkles Loch gesperrt. Da dachte ich dann, das ist das Ende.
Mehr als 12.000 Kriegsgefangene und wahrscheinlich 85.000 Zwangsarbeiter sind in der Tropenhölle umgekommen, die durch den Film »Die Brücke am Kwai« weltweit bekannt wurde. Wer überlebt, wird die Geschehnisse, die Erinnerungen nicht wieder los, sagt der Zeitzeuge Harold Atchery.
I have never spoken about it.
Ich habe nie darüber gesprochen, ein wenig mit meiner Familie. Aber es gibt da einen Punkt, an dem geht es nicht weiter.
Lange haben auch die sogenannten Trostfrauen ihre Erlebnisse verschwiegen. Mädchen und Frauen, die im Zweiten Weltkrieg von Soldaten der Kaiserlichen Armee Japans entführt, verschleppt und systematisch missbraucht wurden. Ihnen ist in Südkorea ein Museum gewidmet, das 100 Kilometer von der Hauptstadt Seoul entfernt an einem idyllischen Flusslauf liegt. Kim Jung-suk leitet das Museum.
Das waren Mädchen vom Lande. Sie wurden entweder mit Arbeit in der Stadt gelockt oder einfach gekidnappt von Militär und Polizei.
Die Treppe führt hinab zu einem Verschlag, eng, niedrig und primitiv, der Unterkunft nachempfunden, in der die Mädchen ihre Freier zu erwarten hatten. Manchmal 30 am Tag, manchmal noch blutig von der Schlacht.
Bis heute umstritten ist die Anzahl der Zwangsprostituierten. Bis zu 300.000 Frauen hätten dieses Schicksal erlitten, sagen koreanische und chinesische Quellen. Möglicherweise waren es weniger, doch alle seriösen Historiker gehen von einer sechsstelligen Zahl aus. Das offizielle Japan gibt allenfalls 10.000 bis 20.000 zu, was einerseits falsch ist und andererseits an der skandalösen Tatsache der staatlich organisierten Versklavung nichts ändert. Vermutlich stammen die meisten aus Korea, aber auch Frauen aus China, den Philippinen, Indonesien und anderen besetzten Ländern werden als sogenannte Trostfrauen missbraucht. Man hätte vielleicht nie von ihnen erfahren, wenn nicht eine von ihnen ihre Scham überwunden hätte. 46 Jahre nach Ende des Krieges, im Jahr 1991, wagt sich Kim Hak-soon an die Öffentlichkeit. Ihre Stimme ist, wie die vieler anderer Frauen, im Museum dokumentiert.
Viele Frauen starben noch während des Krieges an Krankheiten, Auszehrung, an schlechter Behandlung. Etliche brachten sich um. Wir wissen von einem Transport von 56 Frauen, die von Korea nach Java verschleppt wurden. Die Hälfte starb schon auf der Reise. Viele gingen in den Bordellen der Armee zugrunde. 17 gelang die Flucht, aber nur 2 schafften es zurück in die Heimat. Bei Kriegsende haben die Japaner auch noch viele Frauen ermordet, damit es keine Zeugen gibt.
Was vor über 70 Jahren geschah, belastet die Beziehungen zwischen den Industrienationen Japan und Südkorea bis heute. Die Regierung in Tokio reagiert mit Klagen und heftigen Dementi auf Schuldzuweisungen. Eine Entschuldigung kommt für das offizielle Japan nicht in Frage. Das Schicksal der sogenannten Trostfrauen ist in Japans Geschichtsschreibung ebenso wenig aufgearbeitet wie das der Kamikaze. Waren sie heldenhafte Vaterlandsverteidiger im Dienste ihres Kaisers oder doch eher gezwungene Selbstmörder, tragische Opfer einer menschenverachtenden Militärhierarchie?
Ich binde mein Stirnband und halte den Steuerknüppel fest. Stürmische Wogen und Wind sind mir egal. Mit einem patriotischen Lied auf den Lippen fliegt dieser junge Soldat seinem Tod entgegen. Ein Kamikaze-Pilot in den letzten Minuten seines jungen Lebens.
Ich war so traurig. All meine Freunde kamen zum Einsatz, nur ich nicht.
Sagt der 90-jährige Ezoe Takayoshi. Dass er zurückbleiben musste, bekümmert den alten Herrn noch heute. Das Kriegsende ist seinem Selbstmord zuvorgekommen. Kamikaze bedeutet Wind der Götter, ein Ausdruck aus dem 13. Jahrhundert. Offiziell heißen die Selbstmordverbände Tokko, eine Abkürzung für Spezialangriffstruppen. Dabei ist der Krieg gar nicht mehr zu gewinnen, als die Militärführung im Herbst 1944 beginnt, Kamikaze-Kommandos gegen den Feind zu schicken. Es geht allenfalls noch darum, einen Verhandlungsfrieden zu erzwingen, indem man den Amerikanern möglichst hohe Verluste zufügt.
Auf dem Papier sind sie Freiwillige, doch sie sind abkommandiert aus den Fliegerschulen von Armee und Marine. Aufgabe der Piloten ist es, sich mit einer Bombe an Bord auf die Schiffe des Feindes zu stürzen.
Die Trefferquote der totgeweihten Piloten ist von Anfang an niedrig angesetzt. Nur einer von 6 Bombern soll sein Ziel finden, am Ende sind es noch weniger. Von den gut 6000 jungen Männern, die dabei ums Leben kommen, sterben die meisten ohnehin bei Trainingslügen oder bei gescheiterten Angriffen.
Die amerikanischen Streitkräfte bekommen diesen Kampfgeist täglich zu spüren. Nach dem Sieg in der Schlacht um die Midway-Inseln haben sie zwar die Wende im Pazifikkrieg geschafft und Japan in die Defensive gezwungen, aber bis zur Kapitulation ist es noch ein langer Weg, auf dem die US-Truppen hunderte kleine Pazifikinseln von Japan zurückerobern müssen. Einer dieser hart umkämpften Flecken wird in den USA zum Mythos: Iwo Jima. Die US-Strategen setzen auf diese Insel als Notflughafen für Kampfbomber, die von Einsätzen über Japan zurückkommen. Ein Kriegsreporter schildert den Beginn der Kämpfe im Februar 1945.
An attack is underway, and so far this morning, in a couple of hours, they have gone approximately 500 yards through the most difficult kind of terrain.
Was der Kriegsberichterstatter nicht wissen kann: 22.000 japanische Soldaten haben die kleine Vulkaninsel in ein Netzwerk aus unterirdischen Tunneln, Höhlen und Bunkern verwandelt. Einer der wenigen Iwo Jima-Veteranen, die noch leben, ist Frank Matthews aus Virginia. Man hat uns gesagt, Iwo Jima werde keine große Sache, erinnert sich der damals 18-Jährige. Wahrscheinlich sei es in wenigen Tagen vorbei.
We were told it would probably not be a big deal. We were told that it might be over in a few days.
Aber es dauert über einen Monat, bis die 20 Quadratkilometer kleine Insel unter US-Kontrolle ist. 7.000 Marines kommen ums Leben und fast 21.000 japanische Soldaten.
Als meine Einheit an Land ging, waren wir 36 Männer. Als ich die Insel 28 Tage später verließ, war nur noch einer übrig. Das war ich.
Noch blutiger als Iwo Jima verläuft die Schlacht um die deutlich größere Insel Okinawa, 500 Kilometer südlich von Japans Hauptinseln. Okinawa soll für das US-Militär zum Sprungbrett für eine Invasion Japans werden. Am 1. April 1945 rückt eine gewaltige Angriffsflotte von 180.000 US-Soldaten auf Okinawa zu, mehr als bei der Invasion in der Normandie.
Über 2 Monate dauert die brutale Schlacht. Erst Mitte Juni 1945 geben sich die Japaner geschlagen. 100.000 ihrer Soldaten sind gefallen, 8.000 US-Soldaten. Die hohen Verluste von Iwo Jima und Okinawa sind letztlich ausschlaggebend für die Entscheidung zum Einsatz der Atombombe, so der Historiker Ronald Spector von der George Washington University.
Der Wunsch, den Krieg so schnell wie möglich ohne weitere große US-Verluste zu beenden, das war der vorherrschende Grund.
Am 6. August 1945 stürzt aus dem Himmel über Hiroshima das Inferno.
Plötzlich um 8.15 Uhr während der Unterrichtes ereignet sich eine Blitz, als wäre eine riesige Lampe eingeschaltet worden. Anschließend donnerte es. Dabei stürzte das Schulgebäude ein.
Erinnerungen des damals 15-jährigen Hidetori Sotobayashi an die erste Atombombe im Kriegseinsatz. Der 2011 verstorbene Chemieprofessor lebte später in Deutschland.
Die Vernichtung Hiroshimas trifft hauptsächlich Zivilisten. Genauso wie 3 Tage später die Bombe auf Nagasaki, wo unter 70.000 Toten nur 250 japanische Soldaten gefunden werden. Die Opfer des nuklearen Holocaust verglühen bei Temperaturen von 6000 Grad Celsius. Im Zentrum Hiroshimas verdampfen die Menschen, hinterlassen nur schwarze Schatten auf den Trümmern der total zerstörten Stadt.
Zu diesem Zeitpunkt sind bereits 62 japanische Städte durch Brandbomben zerstört worden. Allein der Luftangriff auf Tokio am 9. März 1945 hat binnen 2 Stunden 100.000 Menschenleben gekostet. Japan ist längst sturmreif geschossen, bevor die Atombomben zum Einsatz kommen. Waren sie überhaupt nötig? Schon vor der deutschen Kapitulation im Mai haben sich die Japaner um einen sogenannten Verhandlungsfrieden bemüht und am 20. Juni sogar ihre eigene Kapitulation beschlossen, wenn auch nicht bedingungslos. Doch Washington hatte anderes im Sinn, sagt Japan-Spezialist Florian Kuhlmaß.
Die Bombe hatte hauptsächlich einen politischen Zweck. Der militärische Nutzen war null. Aber die Nachkriegsordnung zu gestalten, darum ging es. Und da ging es hauptsächlich um die Sowjetunion.
Die Amerikaner wollen den Russen zeigen, dass sie im Besitz der schrecklichsten Waffe der Welt sind und dass sie diese auch ohne Skrupel einsetzen. Zugleich geht es um wissenschaftliche Erkenntnisse. In Hiroshima und Nagasaki werden unterschiedliche Bomben ausprobiert. Beide Städte sind bis dahin von Luftangriffen verschont geblieben. Eine Laborsituation, in der man den Wirkungsgrad der Atomwaffen am besten testen kann.
Der Abwurf der Atombomben ist das schwerste Verbrechen gegen die Menschheit, dessen sich die USA im Pazifikkrieg schuldig gemacht haben. Mit Blick auf Pearl Harbor sagt Japan-Experte Florian Kuhlmaß:
Der Krieg begann mit einem Verbrechen. Der endete mit einem Verbrechen. Das hat der Sieger aber nie gesagt, weil er Sieger war.
Eine Unterlassung mit Langzeitwirkung. Seit Hiroshima und Nagasaki fühlen sich die Japaner nicht so sehr als Aggressoren im Zweiten Weltkrieg, sondern als Opfer. Das hindert sie bis heute, sich klar zu ihrer Schuld zu bekennen.
Der Weg nach Hiroshima. Über 70 Jahre nach dem Kriegsende im Pazifik. Das war ein gemeinsames Feature der ARD-Hörfunkkorrespondenten in Asien und den USA. Für die USA berichteten Nicole Markwald und Martin Ganselmeier, für Asien Jürgen Hanefeld, Ruth Kirchner, Markus Rimmele und Udo Schmidt.